Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, an dem sich die Republik daran gewöhnen muss, dass sie kleiner geworden ist, für viele jedenfalls. 15 Kilometer soll der Bewegungsspielraum für die Menschen betragen, die in einer Gegend mit Corona-Inzidenzwert über 200 leben. Über die Sinnhaftigkeit von 15 im Vergleich zu 14 oder 16 wollen wir hier ebenso wenig diskutieren wie über die Frage, wie sich das überprüfen lässt. Medizin und Wissenschaft haben dargelegt, warum sie die neuen Regelungen sinnvoll finden. Und nun müssen wir alle abwarten, ob die Einschränkungen die Infektions- und Todeszahlen nach unten bewegen. Was noch geht, ist zu Hause lesen. Und das soll heute das Thema unserer kleinen Reihe Innovationsmotor Kultur sein, in der wir fragen, welchen Wert die Kultur tatsächlich ganz konkret für die Gesellschaft hat. Seit viele Museen, Theater und Musikhäuser geschlossen sind, ist das ja immer wieder zu hören. Ich habe heute Nachmittag mit der Schriftstellerin Kirsten Boje gesprochen, die vor allem mit ihren erfolgreichen Kinder- und Jugendbuchreihen wie den Kindern aus dem Möwenweg oder dem kleinen Ritter Tränk bekannt geworden ist, die sich aber auch seit langem sehr aktiv für die Leseförderung einsetzt. Dafür also, dass Kinder das Lesen nicht nur lernen, sondern auch beibehalten. Warum sie das im Zeitalter der 1001 Medien so wichtig findet, das habe ich sie zunächst gefragt.
Weil das Lesen einfach Dinge leistet, die andere Medien nicht leisten. Die leisten dann auch wieder irgendwas, was das Lesen nicht leistet. Aber ich fange mal mit dem Einfachsten an. Wir haben ja das Riesenproblem, dass etwa ein Fünftel unserer Kinder nie eine stabile Lesefähigkeit entwickelt und dass die keine geschlossenen Texte lesen und verstehen können. Das ist eine riesengroße Zahl. Das ist ein Kind von fünfen. Das wird also dann auch ein Erwachsener von fünfen sein. Dann natürlich die berühmte Rechtschreibung. Das ist immer so ein Argument, dass als ich Lehrerin noch war, die Eltern brachten und sagten, ach, er will nicht lesen, er hätte dann bestimmt eine bessere Rechtschreibung. Hätte er ganz bestimmt. Aber das ist auch noch lange nicht mein Kernthema. Dann steigert tatsächlich das Lesen die allgemeine Intelligenz. Das hat damit zu tun, dass wir, um lesen zu können, unser Gehirn, das dafür gar nicht ausgestattet ist, permanent umbauen müssen. Also Kinder werden durch Lesen, egal was sie lesen, vollkommen egal was sie lesen, einfach schlauer. Und das ist nachgewiesen. Und Kinder werden auch empathischer, wenn sie lesen. Das ist ganz schnell nachvollziehbar. Wenn wir mit Menschen zu tun haben im realen Leben oder auch in Filmen, dann sehen wir diese Menschen immer nur von außen. Also was sie fühlen oder denken, das kriegen wir nicht mit. Das erschließen wir natürlich aus Mimik und Gestik und vielleicht täuschen wir uns und vielleicht kriegen wir es auch richtig raus. Aber wir wissen es einfach nicht. Und das Buch ist das einzige Medium, das mir auch das Innere eines Menschen erzählt. Kinder, die nie Bücher gelesen haben, kennen eigentlich nur ihren eigenen Kopf von innen. Die anderen haben sie immer nur spekulativ erschlossen. Also die Empathiefähigkeit wird gesteigert. Das, denke ich, ist für jede Gesellschaft eine ganz grundlegende Fähigkeit. Und schließlich, wenn Sie Umfragen auf der Straße machen zum Thema Lesen, dann werden Ihnen die Menschen immer sagen, warum sollen Kinder lesen? Lesen fördert die Fantasie. Ich weiß nicht so genau, ob die Leute da drüber nachgedacht haben, was das nun bedeutet. Aber richtig ist es auf alle Fälle und es ist eben auch ziemlich wichtig, weil wir Fantasie brauchen zur Weiterentwicklung der Gesellschaft und für alle möglichen, auch ethischen Entscheidungen. Also das Erste ist, alles, was Menschen jemals entwickelt haben, haben sie vorher in der Fantasie entwickelt. Wir hätten nie Flugzeuge entwickeln können, wenn nicht irgendwer gedacht hätte, dass sowas möglich ist und sich das vorgestellt hätte. Ganz wichtig, denke ich, aber ist Fantasie auch für ethische Entscheidungen. Wir müssen uns bei Entscheidungen immer die Frage stellen, wie wird mein Leben, das Leben der anderen, die Gesellschaft, die Welt insgesamt hinterher aussehen, wenn ich die Entscheidung so treffe oder wenn die Entscheidung so getroffen wird? Das ist zum Beispiel für Umweltfragen ziemlich relevant. Jetzt ist es für die Impfstrategie relevant. Und insofern ist Fantasie eine Fähigkeit, die dem Menschen nicht umsonst mitgegeben worden ist, sondern die wir dringend, dringend brauchen. Und wenn Bücher, die befördern, und das tun sie meiner Meinung nach wirklich, dann sind Bücher auch dafür wichtig. Und dann denke ich natürlich auch, Lesen ist wichtig für die Demokratie. Wir sehen ja im Augenblick populistische Entwicklungen überall auf der Welt, die sicher auch damit zu tun haben, dass Menschen sich überhaupt nicht mehr in die Tiefe gehend mit Themen auseinandersetzen. Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, werden dann abgespeist mit den simpelsten Erklärungen und zweifeln auch nicht daran. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, mit dem wir zu kämpfen haben und durch die digitalen Medien sicher auch stärker als vorher, weil es da eben die einfachen Angebote gibt. Und das sage ich als leidenschaftliche Nutzerin diverser digitaler Medien.
Das wollte ich gerade sagen. Viele Ihrer Bücher gibt es ja auch als Hörbücher und einige sogar auch als Zeichentrickserien im Fernsehen. Mhm. Ich will noch mal zu der Zahl zurückkommen, die Sie vorhin genannt haben. Rund ein Fünftel der Zehnjährigen, ja, sagt PISA, kann Texte nicht so lesen, dass sich ihnen ein Sinn vermittelt. Wo geht die Sache denn schief? In der Schule, im Elternhaus? Und was kann man vernünftig tun? Mhm. Den Kindern einfach nur Bücher in die Hand drücken, ist es ja auch nicht.
Nein, und das Problem ist eben, dass man da an so vielen verschiedenen Stellen angreifen muss. Am besten wäre es natürlich, Eltern würden ganz früh schon mit ihren Kindern Bücher angucken, sie ihnen vorlesen und so weiter. Zum einen würde das natürlich die Motivation steigern, auch selbst lesen zu können. Zum anderen aber auch die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder. Das ist der erste Stolperstein. Wir haben sehr viele Kinder, deren sprachliche Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, um zügig lesen zu lernen. Also das heißt, der erste schwierige Punkt ist die Sprachentwicklung. Und da, denke ich, sind Kitas ganz, ganz entscheidend. Wenn Kinder eine Kita besuchen, die auch Wert legt auf alltagsintegrierte Sprachentwicklung, aber auch auf Vorlesen, auf gemeinsames Gucken von Bilderbüchern und so weiter, dann hilft das enorm. Und die Schulen können natürlich unmöglich alles leisten. Die Gruppen sind häufig zu groß, zum Teil sind sie auch zu unterschiedlich zusammengesetzt. Und Grundschulen heute haben eine Fülle von Aufgaben, die sie früher gar nicht hatten. Und diese Basisfähigkeiten, Lesen, Schreiben und Rechnen, die sind doch in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Hintergrund gerückt. Aber man muss sich klar machen, wenn die Kinder nicht vernünftig lesen können, dann werden sie sich mit all diesen Themen später auch nicht tiefer auseinandersetzen können. Schon am Ende der vierten Klasse, wenn sie in die Sekundarstufe 1 wechseln, da wird einfach das Lesen nicht mehr weiter geübt. Da wird vorausgesetzt, dass sie in allen Fächern Texte verstehen und das tun sie nicht. Und das bedeutet, wir verlieren ganz viele Kinder, die sicher nicht dümmer sind als andere, die nur nicht das Glück hatten, ein Elternhaus zu haben, das mit ihnen geübt hat, bis sie lesen konnten. Die gehen der Gesellschaft regelrecht verloren, schon im Alter von 10 Jahren. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe.
Die Schriftstellerin Kirsten Boje war das über die Bedeutung des Lesens als Motor für eine Gesellschaft. Und vom Lesen zu einer anderen Kunstform, der Bildenden nämlich, im durchaus doppelten Wortsinn. Der Künstler Olaf Nicolai ist bekannt geworden durch künstlerische Recherchen zum ästhetischen Verhältnis von Natur und Kultur. Seit den 1990er Jahren betreibt und zeigt er diese Recherchen und das meist in Installationen. Zurzeit zum Beispiel eigentlich in den Kunstsammlungen Chemnitz mit einer mehrteiligen Textilarbeit Yeux de Paon, auf Deutsch Pfauenaugen. Da interessiert sich Olaf Nicolai für die Verwendung der Dekorationsmuster von Keramiken aus Bulgarien, genauso wie für die Geschichte der Möbelstoffweberei Gebrüder Göritz in Chemnitz. Für den Kunstmarkt sind solche Arbeiten häufig arg sperrig und nicht so gut zu vermarkten wie Bilder oder Plastiken oder Grafiken. Die Museen in Chemnitz sind zu und werden es wahrscheinlich auch noch länger bleiben, wie überall im Land. Wovon er denn dann gerade lebt, habe ich Olaf Nicolai gefragt.
Ausstellungen sind ja nicht das Einzige, was man als Künstler macht. Also zu dieser Ausstellung, zum Beispiel, die Sie jetzt erwähnt haben in Chemnitz, wird ein Künstlerbuch erscheinen, an dem ich sehr intensiv arbeite, was wie eine eigenständige Arbeit zu diesen Themen, die in der Ausstellung aufgerufen werden, zu verstehen ist. Und damit zum Beispiel beschäftige ich mich. Ich schreibe selber Ich publiziere selber, arbeite gerade auch an einem größeren Katalog eben über diese Publikation, die in der Mathildenhöhe in Darmstadt voriges Jahr ausgestellt waren, was jetzt im Spektro Verlag im Frühjahr erscheinen wird. Also es gibt genug Dinge, die einen beschäftigen und wo man auch Geld verdient. Für das Haus der Kultur in der Welt habe ich jetzt in Zusammenarbeit mit zwei Grafikerinnen eine Reihe gestaltet, das neue Alphabet. Es ist eine Auftragsarbeit sicher. Und wenn man es ein bisschen verfolgt hat, ist gerade an dem nicht sehr frequentierten Flughafen Berlin-Brandenburg eine große Arbeit von mir eingeweiht worden. Also in dem Sinne ist es für mich konkret so, dass ich recht viel zu tun habe und auch gut beschäftigt bin.
Das klingt fast ein bisschen so, als ob für Sie das Ausstellen selbst gar nicht so wichtig wäre. Der Weg ist das Ziel?
Nee, Ausstellen ist eine ganz wichtige Aktivität, aber es ist eben nicht die einzige Aktivität. Nur ist das sehr Wichtige an dem Ausstellen selbst, dass es sich in Formaten auch entwickelt, die nicht einfach nur heißen, es wird eine Arbeit in einem Raum präsentiert und dann kommen Leute und gucken sich die an, sondern es ist so, dass diese Arbeiten ja selbst auch neue Formate aktivieren sollen. Also begleitet werden durch Veranstaltungen, aber auch selbst in Begegnungen mit Publikum und in Performances andere Dinge ermöglichen als nur das stille Anschauen, dem ich aber auch sehr positiv gegenüberstehe.
Die Ausstellung, von der ich gesprochen habe in Chemnitz, hat im November schon begonnen, musste dann natürlich auch geschlossen werden, ist aber fix und fertig installiert. Es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen pathetisch, aber was macht das mit so einer Arbeit? Kann die trotzdem wirken? Kann die trotzdem arbeiten, leben, Wirkung erzielen? Oder hängt die da im Moment mehr oder weniger nutzlos?
Die Dinge unterhalten sich jetzt mit sich selbst. Und das ist ja eigentlich die radikalste Zuspitzung der musealen Funktion. Dass die Dinge, die disruptiv von verschiedenen Kontexten in Sammlungen gekommen sind, in diesen Museen versammelt werden und einfach da sind und dann durch Besuche und durch Aktivitäten wieder kontextualisiert werden. Und in dem Sinne ist das geschlossene Museum, ganz provokant formuliert, eigentlich bei sich selbst. Ich finde das erstmal als theoretisches Statement eine interessante Herausforderung. Es ist natürlich etwas, was einen sehr traurig macht, dass niemand diese Ausstellung sieht. Aber ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was so eine Situation eigentlich an Potenzial birgt, wie man sich mit dem Museum beschäftigen muss. Denn die Frage, dass Ausstellungen stattfinden und Publikum in diese Ausstellungen kommt, ist ja nicht eine selbstverständliche. Und die Museen waren auch schon vor der Corona-Krise letztlich als Institution gefordert, sich neu zu definieren.
Nun sind Sie, Herr Nicolai, natürlich in einer insofern privilegierten Situation, als Sie ein sehr bekannter Künstler sind. Sie haben Deutschland auf der Biennale von Venedig beispielsweise vertreten. Sie haben Ausstellungen im In- und im Ausland. Die Arbeit wird sehr, sehr geschätzt, sehr, sehr positiv besprochen. Was hören Sie denn von Kolleginnen und Kollegen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie Ihnen im Moment?
Mit den Kollegen, mit denen ich mich immer wieder jetzt auch treffe und mit denen ich auch zusammenarbeite, denen geht es natürlich auch darum, dass sie ihre eigene Existenz durchaus in Frage gestellt sehen. Also in Chemnitz zum Beispiel, den Aufbau dieser Ausstellung haben Künstler, die dort durch den Aufbau ihr Geld verdienen, mit mir zusammen gemacht. Und die bauen jetzt zwar diese Ausstellung auf, aber auch für die sind es prekäre Arbeitsverhältnisse. Und ich habe auf der Straße hier in Berlin einen guten Bekannten getroffen, der hat jetzt vom Arbeitsamt gesagt bekommen, er soll doch in Frührente gehen. Also es gibt ganz viele Schicksale, die da dranhängen. Und ich glaube, das wird ja auch intensiv besprochen. Und ich hoffe, dass da Wege gefunden werden, die diese Existenzgefährdung nicht eintreten lassen. Aber ich will mich jetzt nicht daran beteiligen, was man hätte alles tun können sollen. Die Ernsthaftigkeit der Situation, die ist bewusst und man arbeitet ja nicht nur für sich, sondern mit vielen Leuten zusammen. Und da hört man das von allen Seiten wieder.
Wenn Sie sagen, eigentlich ist das Museum in seinem geschlossenen Zustand bei sich selbst und das ist eine dadurch ganz positive Angelegenheit, dann sind doch die Überlegungen, die im Moment in vielen Häusern angestellt werden, nämlich wie bekommen wir jetzt alle ausgefallenen, alle verschobenen Ausstellungen möglicherweise ins nächste oder ins übernächste Jahr rein, relativ absurd. Dann müsste man doch eigentlich auch sagen können, na gut, dann findet jetzt halt was nicht statt, dann fällt was aus, ist auch nicht schlimm.
Also ich bin jetzt nicht in der Position, den Museen zu sagen, was sie tun, sondern Museumsdirektoren. Ich glaube, die sind schon ganz schön aktiv und gefordert und sind dabei, sich den Dingen zu stellen. Aber was ich meinte ist, das Museum als Institution war auch vor Corona in der Krise. wenn man nicht in den Weg gehen will einer totalen Kommerzialisierung und Eventherstellung, die immer wieder dazu führt, dass man im Grunde nur noch auf Quoten schaut. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass es gab nur Diskussionen immer wieder darum, warum Museen wie sich Museen rechtfertigen, dass sie existieren, wenn sie nicht große Blockbuster-Ausstellungen machen. Das heißt, diese Frage steht so und so. Und die muss auch beantwortet werden. Die wird nicht dadurch beantwortet, dass man danach wieder so weitermacht, wie man vorher das mal geplant hat. Also da stehen eigentlich viele Dinge an. Und es wäre eine gute Zeit, sich genau diesen Dingen zu stellen. Also wie ist ein Haus, in welchen Funktionen heute zu denken? Was für Formate müssen entwickelt werden, damit Teilhabe, Erziehung, Bildung, aber auch Forschung in diesen Räumen wieder möglich sind in einer Weise, die zeitgemäß ist. Und das ist eine Herausforderung, auch wenn man über Digitalisierung redet. Wie kommen eigentlich Leute, die vor allen Dingen über digitale Medien sich informieren und auch über digitale Medien viel kommunizieren, mit dem Museum in Kontakt? Wie begegnet ihnen das Museum? Was offeriert diesen Leuten das Museum, um als Ort wieder wahrgenommen zu werden? Das sind Fragen, die so und so angestanden haben. Und dafür wäre es eigentlich gut, wenn man Budgets, Zeit und Personal bekommen würde, um sich damit einfach mal wie so eine Auszeit zu nehmen. Jetzt überlegen wir mal ein halbes Jahr, was haben wir eigentlich vor, wo wollen wir hin?
Der Künstler Olaf Nicolai über Chancen und Risiken für Museen in der aktuellen Situation. Zumachen, um nachzudenken, das muss man sich als Museum allerdings auch erstmal leisten können. Viele Kosten laufen ja, um die Kulturschätze zu schützen, weiter. In Vergessenheit möchte man auch nicht geraten, das wäre ja wahrscheinlich das Schlimmste, ein geht ja auch ohne Kulturgefühl allenthalben. Und natürlich gibt es auch den völlig berechtigten Anspruch, das eigene Angebot weiter verfügbar zu halten, trotz der Pandemie. Das Günter-Grass-Museum in Lübeck, das Günter-Grass-Haus, geht dafür einen eigenen Weg, einen digitalen, und hat prominente Unterstützung gefunden. Thorsten Philips sagt, ob die Sache funktioniert.
In jenem Boot, in dem Mutter ohne Eltern und Fluchtgepäck, aber mit gebremsten Wehen saß, hatten alle Insassen aus wachsendem Abstand und sobald eine Welle sie hob, den Blick frei auf die mit bestürzender Schlagseite sinkende Wilhelm Gustloff.
Ich höre Günter Grass über meine Computerlautsprecher. Ich bin vorher per Mausklick zuerst auf einer Seite mit Navigationserklärungen, damit ich weiß, wie ich mich virtuell durch das 3D-Archiv des Günter Grass Museums bewege. Dann folge ich dem Hinweis auf ins Archiv und es erscheint ein Raum mit Regalen, wo Bücher drin stehen, sowie anderen künstlerischen Arbeiten von Günter Grass. Auf einem Tisch steht eine Schreibmaschine und ein Lithografiestein, auf dem Grass zwei Krebse mit Fettkreide gezeichnet hat. Ich klicke mich mit dem Cursor drauf und höre eben diese Stelle von Im Krebsgang.
Und nahebei sah Mutter und sahen alle, die sehen wollten, Treibende in ihren Schwimmwesten, unter ihnen noch Lebende, die laut oder matt um Hilfe riefen, um Aufnahme in die Boote flehten.
Zwei Fenster in dem Raum kann ich anklicken. Eins bringt mich virtuell in den Garten des Grashauses, wo ich von Anna Thalbach meine grüne Wiese hören kann. Das andere Fenster führt mich akustisch durch Vogelgezwitscher an einen Baum mitten im Wald. Und Schauspielerin Nina Hoss liest aus Die Retten.
Mit verhängten Fenstern fahren schwarze Limousinen durch sterbenden Wald.
Es sind 47 Animationen und insgesamt 126 akustische und visuelle Exponate, unter anderem Videos zu sehen und zu hören. Für den Leiter des Grashauses Jörg Tomsa waren diese interaktiven 3D-Animationen ein Muss, ebenso wie bekannte Gesichter wie die Schriftstellerkollegen Cornelia Funke oder T.C. Boyle, die von ihren Begegnungen mit Grass berichten. Das Museum für Zuhause war Tomsa während der Lockdown-Phase in den Sinn gekommen.
Ehrlich gesagt lag es daran, dass ich mich selbst furchtbar gelangweilt habe. Ich finde es ziemlich schwach, was so viele Kulturinstitutionen in Deutschland, gerade im musealen Bereich, anbieten. Meistens ist es sehr einfallslos. Es wird eine Führung angeboten mit vielleicht einem Schwenk durch ein Ausstellungsgebäude, aber es wird nichts erklärt, es gibt keine kreativen Ideen.
Bei Ulrich Wickerts Erzählung über Grass geht es um die Wurst, genauer gesagt um die Leberwurst, die Günter Grass für Wickerts Vater besorgt hatte, weil dieser Lust auf was Herzhaftes hatte. Diese digitalen Geschichten ersetzen laut Jörg Tomsa nicht den Besuch, aber...
Natürlich findet man von Themen wie Umweltschutz oder Rechtsradikalismus oder Grasengagement für Geflüchtete auch witzige Dinge. Zum Beispiel, glaube ich, geht es uns allen gerade so, dass wir uns nach Tanzen sehen. Und wir haben zwei tolle Tänzer gebeten, einmal durchs Museum zu tanzen. Und gleichzeitig erklären wir damit den Band Letzte Tänze von Günter Grass.
Es ist bisher das erste und einzige norddeutsche Museum dieser Art, das nicht nur Fotos mit Text und Erklärungen liefert, sondern online die Werke und den Literaturnobelpreisträger Günter Grass als Person näher bringt.
Thorsten Philips war das über Günter Grass digital in Lübeck. Ganz analog, wenn auch aus einem anderen Studio digital zugeschaltet. Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen und einer neuen alten Debatte.
Und zwar die Debatte um Raubkunst bzw. koloniale Kulturgüter, die sich ja unter anderem im bislang nur digital eröffneten Humboldt-Forum befinden. Hermann Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und mit zwei Museen einer der zentralen Akteure des Humboldt-Forums, spricht sich dafür aus, dass man Objekte selbst dann zurückgeben könne, wenn sie nicht direkt in einem sogenannten Unrecht-Kontext stünden. Man könne darüber reden, wenn die Kultur für das Land ganz besonders wichtig sei, so Partzinger. Das klingt im ersten Moment neu und aufregend. Im zweiten Moment hat Partzinger dies aber ähnlich schon geäußert, beispielsweise 2019 in einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung. Und nach wie vor bleibt auch die Frage, ob Rückgabe nur Leihgabe bedeutet, wer endgültig entscheidet, was für wen wichtig ist und wie lange geredet werden muss, um Objekte von Deutschland in die Herkunftsländer zu bringen. Auch wenn nicht alle Äußerungen Hermann Partzingers neu sind, das Humboldt-Forum nicht in allen Teilen der Bevölkerung geliebt wird, begrüßt Kulturstaatsministerin Monika Grütters, dass die Kolonialismusdebatte richtig an Fahrt aufgenommen habe. Das Humboldt-Forum ist zu einem Katalysator geworden und wird daran gemessen werden, wie es mit diesem Thema umgeht, sagte Grütters. Es geht dabei auch um unser aller Glaubwürdigkeit, so die CDU-Politikerin. Wenn die Benin-Bronzen aus dem Humboldt-Forum verschwinden sollten und Leerstellen entstünden, dann würde dies den Besucherinnen und Besuchern diesen bislang vernachlässigten Teil der Geschichte vor Augen führen, hofft Grütters. Neben der Raubkunstdebatte sorgt das Gebäude aber auch weiterhin, also die rekonstruierte Fassade des Hohenzollernschlosses, für Unmut und auch die Kuppel mit dem Kreuz, deren Spruch die Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum fordert. Kein Schloss, aber einen Schatz hat der kanadische Rock-Veteran Neil Young verkauft. Wie bereits im Dezember Bob Dylan hat er die Rechte an seinen Songs veräußert. Allerdings hat er nicht wie Dylan sein gesamtes Songbook auf den Markt gebracht, sondern nur die Hälfte der Lieder. Dabei aber auch der Hit Heart of Gold. Wie viel Geld der 75-Jährige mit dem Verkauf erzielt hat, ist nicht bekannt. Neil Young wird aktuell wohl eher nicht für einen Grammy gehandelt, aber dann muss er sich auch nicht ärgern, dass die Veranstaltung auf den 14. März verschoben wurde. Die Verleihung der wichtigen Musikpreise wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant Ende Januar stattfinden. Mitte März scheint aber dennoch recht optimistisch. Die Oscars wurden ja gleich auf Ende April verschoben und das Filmfestival in Cannes deutete heute vorsichtig an, man könne sich auch einen Termin im Juni vorstellen und nicht wie geplant im Mai. Ganz anders sieht es in der chinesischen Stadt Harbin aus. Da wurde trotz kleiner Corona-Ausbrüche im Land das diesjährige Eisfestival eröffnet. Mit riesigen Schneelabyrinthen, beleuchteten Türmen und aus Eisblöcken geschlagenen Palästen. Die gefrorenen Traumlandschaften locken seit Jahren Millionen von Besuchern in die Stadt im Nordosten Chinas. Dann hoffen wir mal, dass das Virus bei der Kälte und der dargebotenen Kunst vor lauter Schreck einfriert. Wie gerade bekannt wurde, erhält die Ökonomin und Bestseller-Autorin Maya Göpel den diesjährigen Erich-Fromm-Preis. Göpel wird für ihr Werk »Unsere Welt neu denken« ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 21. Juni in Stuttgart verliehen werden. Das waren die Kulturmeldungen.
Vielen Dank an Susanne Lurwig. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Jörg Münchenberg mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, die SenatorInnenwahl in Georgia. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.